Samanta chakavale soatraga chanto devata sadammang munira sonanto sagamokkhadang dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ja, die Metta-Sutta für den Alltag. Und ich habe dann nochmal für mich so kurz reingeschaut und reingespürt, was für mich da so das vielleicht das Vordergründigste war in dieser Woche oder die stärkste und vielleicht auch wichtigste Botschaft auch für den Alltag. Ich denke, das ist diese Gesinnung, diese rechte Gesinnung und diese rechte Haltung, die wir vielleicht uns immer wieder daran erinnern dürfen oder können und dafür eben auch die Metta-Sutta zu verwenden. Vielleicht nehmt ihr die Metta-Sutta nach Hause und rahmt euch die schön ein, sodass ihr die an einem schönen Platz habt und diese auch ganz schön gestaltet und sodass ihr es immer wieder vielleicht einmal lesen könnt oder ein paar Punkte davon euch erinnern könnt. Es wäre eine schöne Möglichkeit. Und vielleicht so eine Möglichkeit auch so mit der Zeit, vielleicht das auch so nach und nach ein bisschen auswendig zu lernen, einzelne Punkte, einzelne Passagen oder vielleicht sogar irgendwann diejenigen, die gut und gerne auswendig lernen, die können die ganze Sutta auch lernen. Ja, dann war eben auch nochmal was hier in dem Kurs ganz besonders war, dass wir so wirklich auch ganz gezielt auch anwenden konnten. Das war ja vor allem diese rechte Gesinnung, diese Haltung. Es war ja eben gerade auch in Bezug auf die Natur, in Bezug auf den Wald, eben so eine schöne Möglichkeit, da nochmal wirklich das auch zu üben und ganz neu zu kennenzulernen, wie wir auch zum Beispiel einen Wald betreten können. Also, und ich denke schon, dass vielleicht einige von euch waren da, die haben schon auch eine gewisse Erfahrung auch und ein gewisses Wissen und eine gewisse Haltung auch schon in Bezug auf die Natur, in Bezug auf den Wald. Aber ich denke, für viele von uns war es doch auch so neue Impulse und neue Möglichkeiten und wie wir eben da auch nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen können. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, das auch zu üben. Ja. Weil gerade in der jetzigen Zeit, wo die Natur schon auf der einen Seite immer, wir wissen, wie wichtig die ist und dass das ganz was Wertvolles ist. Und trotzdem, glaube ich, ist noch mehr Unterschied, wenn wir der Natur auch mit der entsprechenden Haltung und Gesinnung auch begegnen und ihr auch vermitteln und ihr unsere Wertschätzung, unsere Dankbarkeit und unsere Verbundenheit auch ausdrücken und vielleicht sogar unsere Liebe auch ausdrücken. Das war ja das, was so hier auch so Thema war. Und das Gleiche gilt natürlich auch in Bezug auf unsere Mitmenschen. Auch da können wir sicher auch das eine oder andere mitnehmen und vielleicht uns an das eine oder andere erinnern, was wir hier vielleicht als selbstverständlich erachtet haben. Aber zu Hause vergisst man diese Dinge so schnell. Und ja, manchmal habe ich auch so das Gefühl, so ein Meditationskurs ist eigentlich nichts anderes als eine Erinnerung an das, was wir vielleicht eh schon in uns spüren oder in uns wissen. Also immer wieder sich erinnern, auch für mich selber muss ich sagen, immer wieder mich, manchmal denke ich mir, jetzt erzählst du schon wieder das und so weiter. Und gleichzeitig ist aber gut, wir müssen uns erinnern, wir müssen das immer wieder hochbringen, immer wieder neu erinnern. Ja. Auch der Buddha hat das gemacht, das war auch ein geschicktes Mittel, wo er eingesetzt hat. Also wenn man so die Lehrreden einmal liest, dann denkt man sich auch, warum erzählt er das jetzt nochmal und warum erzählt er das jetzt nochmal? Also das ist auch ganz spannend, also so eine Lehrrede einmal zu lesen und dann bringt er diesen Aspekt nochmal hoch und nochmal wird es wiederholt und so. Es war eben damals, gab es keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, es gab keine Bücher. Da war das tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Dinge zu behalten, möglichst oft zu wiederholen, sodass sie dann tatsächlich in unserem Geist gelandet sind. Ja, unsere Haltung anderen Menschen gegenüber. Natürlich auch unsere Haltung Tieren gegenüber. Da auch nochmal schauen, wenn wir immer wieder mit Tieren auch zu tun haben, auch wirklich da nochmal ganz eine neue Haltung auch einüben. Also ich bin da selber gerade auch dabei zu üben und zu lernen. Meine Schwester, die im gleichen Haus, wo wir wohnen, ihr Büro hat und die bringt immer ihren kleinen Hund mit. Und ja, die Sheila. Und ja, jetzt ist so die letzten Monate ist so entstanden, dass der gern zu uns in den ersten Stock auch hochkommt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, so der kommt besonders, sie kommt besonders gern auch zu mir. Und es ist für mich dann auch total schön, das zu erleben, wie sie gern bei mir ist. Und dann kriegt sie natürlich die Decke auf die unterschiedlichen Plätze, aufs Sofa, dann auf den Stuhl, wo ich vielleicht gerade meine Schreibarbeiten mache und so weiter. Und dann kann sie immer ganz gut bei mir sein. Und ich habe da festgestellt, mein Verhältnis hat sich zu Hunden, also da in dem speziellen Fall, hat sich verändert. Und zwar ziemlich stark. Das war bei mir immer von einer gewissen Anspannung auch gekennzeichnet, weil ich früher auch schlechte Erlebnisse hatte. Ich habe ja schon erzählt, wir hatten einen Getränkevertrieb und wir sind von Haus zu Haus gefahren und haben dann die Getränke ausgefahren. Und da war es eben so üblich, dass man erst einmal in das Haus hineingegangen ist und gefragt hat, was die Leute brauchen. Und da gab es eben einige Haushalte, die einen Hund hatten. Ja. Und manche hatten einen großen Hund, einen Schäfer, also waren einige Schäferhunde auch. Und jetzt war die Aufgabe eben da reinzugehen. Also man konnte nicht sagen, nö, die Kundschaft, die lassen wir jetzt mal außen vor, sondern man musste irgendwie da reinkommen. Gell? Und dann waren manchmal so schon auch Begegnungen mit so einem Schäferhund, der dann um die Ecke gekommen ist, wo er gemerkt hat, da kommt jemand. Und dann eben so in einer Haltung zu verweilen, voller Liebe, so wie der Buddha mit dem Elefanten, voller Liebe und ja. Und einmal bin ich tatsächlich auch gebissen worden. Das war eine Metzgerei, die wir auch beliefert haben und dann musste ich da auch reingehen und fragen, ja, was braucht ihr heute? Und dann kam der Schäferhund auch von der Metzgerei rausgeschossen. Dann kann man sich ja vorstellen, mit was der gefüttert wird. Und dann wollte ich heute auch so ein bisschen, ich wusste dann auch nicht genau, wie ich mit ihm umgehen soll. Da haben wir gedacht, jetzt hat ganz ruhig bleiben und so ein bisschen die Hand so ein bisschen hinhalten. Und bis ich geschaut habe, hat er die Hand eben im Mund gehabt. Und ich habe es dann noch so rausgezogen, aber war natürlich auch so eine leichte Verletzung da. Also nichts Dramatisches, aber ja, und es sind dann so Prägungen und dann denkt man ja, Tiere sind so. Ja. Und da ist eben total schön, dass ich diese kleine Lehrmeisterin habe, die, ja, das ist so ein harmloser Hund, so ein kleiner Hund auch. Also, und es ist so ein Hund, ich möchte fast sagen, den könnte man als Therapiehund total gut verwenden. Also mit dem Hund könnte man gut auch in eine Schule gehen, in das Altersheim gehen. Also vor allem vielleicht auch mit Kindern, die da Schwierigkeiten haben in Kontakt mit Hunden. Also da, also es, wie gesagt, ganz ein toller Hund. Also da nochmal auch zu erleben, wenn die innere Einstellung auch sich verändert. Natürlich ist es schön, wenn man so ein Übungsobjekt hat, aber vor allem kommt es ja auf unsere Einstellung, auf unsere Haltung, auf unsere Gesinnung an. Und seitdem ich so eben auch der Schiller gegenüber das übe, ist tatsächlich so, dass ich gehe auch oft jetzt mit ihr spazieren und mir begegnen anderen Hunden und so. Und dann ist immer so, da ist jetzt überhaupt keine Angst mehr da. Also das ist, ja, die wollen ja nichts von mir. Also so diese Grundeinstellung, Hunde sind immer gefährlich. Also, und da eben auch zu sehen, wie wir in den Wald hineinschreien, so kommt es zurück. Ja. Ja, und ein drittes Feld, wo wir unsere Gesinnung, unsere Haltung nochmal wirklich auch üben können und vielleicht sogar der wichtigste Bereich, das sind wir selber. Also wir selber, da ist ja auch ein großes Übungsfeld da und wir können von morgens bis abends üben. Und ich denke, wir haben im Kurs jetzt auch mitbekommen, dass unsere Haltung auch uns selbst gegenüber nicht immer von Achtung und von Wertschätzung und von Dankbarkeit und von Wohlwollen und von Liebe geprägt ist, sondern oft sind andere Dinge da. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt speziell an dem Land liegt, dass wir in Deutschland vielleicht besonders kritisch auch sind und diesen Fehlerfindergeist, der in manchen Bereichen vielleicht auch wichtig ist, dass man, wenn irgendwo was schief läuft, der Maschine nicht gut läuft oder am Computer irgendwas nicht funktioniert, dann müssen wir einen Fehler finden. Aber wir haben diesen Fehlerfindergeist eben auch ausgedehnt, denke ich, auf uns selbst, dass wir nicht damit beschäftigt sind, oft, ich habe es einmal genannt, den Pfad zu finden, den Pfadfindergeist zu kultivieren, sondern eben den Fehlerfindergeist. Und das ist, ja, kann man selber mal für sich überprüfen. Bin ich eher damit beschäftigt, das halb leere Glas zu sehen oder bin ich eher damit beschäftigt, das halb volle Glas zu sehen? Also auch da vielleicht ehrlich zu sich selber sein und nochmal zu untersuchen, ja, wie schaut es denn bei mir aus? Und da auch nicht, wenn man jetzt merkt, Mensch, bin da nicht so gut unterwegs, nicht sich selber tadeln, sondern diese Formel, die Ayakema auch immer wieder verwendet hat, erkennen, okay, nicht tadeln, ganz, ganz wichtig, ändern. Ja, wir haben die Möglichkeit, das zu ändern. Ja, das sind so vielleicht nochmal so Bereiche, wo wir diese rechte Gesinnung und die rechte Haltung nochmal wirklich ganz explizit üben können. Und dann sind mir noch drei Begriffe auch so in Erinnerung geblieben von der Metta-Sutta. Und das ist das eine, wirklich konsequent auch zu praktizieren. Wirklich einmal den Entschluss zu fassen, ich möchte es auch jetzt in meinem Leben konsequent praktizieren. Und da waren ja ein paar Passagen da, wo man immer wieder, auch in kleinsten Dingen sollst du dich nicht vergehen, wofür dich Weise tadeln könnten. Weise, manche haben sich angewohnt, immer so ein bisschen zu hören, was würden Ayakema dazu sagen oder vielleicht auch, was würden der Buddha dazu sagen oder vielleicht haben wir da, was würde Nelson Mandela dazu sagen, den hat man ja schon mal erwähnt oder was würde der Dalai Lama dazu sagen oder wen auch immer man da verwenden würde, wo man so ein bisschen noch mehr abgleichen kann, was ist da gemeint, gell, mit wofür uns Weise tadeln können. Also so diese konsequente Übung auf uns dafür entscheiden. Dann was auch für mich nochmal so klar geworden ist, ist dieses Kontinuierliche. Also wirklich dranbleiben, kontinuierlich praktizieren. Ja. Nicht jetzt haben wir einen Meditationskurs hinter uns und jetzt zu Hause kann ich jetzt wieder sozusagen die Flügel hängen lassen und da kann ich jetzt wieder im alten Modus weitermachen. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich hier im Kurs auch gemerkt, es ist wirklich das Geheimnis, auch in Bezug auf die Meditation. Je kontinuierlicher man praktiziert und je mehr man diese rechte Gesinnung aufrechterhält und diese liebevolle Haltung aufrechterhält und auch die Achtsamkeit. Achtsamkeit hat ja auch so Achtung auch in sich. Dem Leben mit Achtung begegnen, mit Wertschätzung, mit Anerkennung begegnen. Das ist ja auch in der Achtsamkeit drin. Das ist ja nicht nur so kühle Achtsamkeit, ich kriege alles mit, sondern es hat ja auch ganz, ganz viel mit Respekt auch zu tun, achtsam zu sein. Und da eben allen anderen Lebewesen, der Natur, Tieren, anderen Menschen und uns selbst auch mit Achtung zu begegnen, mit Respekt zu begegnen. Und das kontinuierlich zu üben, so oft wir uns eben daran erinnern. Nur wenn wir uns daran erinnern, können wir es auch machen. Und es ist interessant, dass der Pali-Begriff für Achtsamkeit ist Sati. Und eine Qualität von Sati oder eine ganz wichtige Komponente von Sati ist sich erinnern. Wir können nur achtsam sein, wenn wir uns erinnern. Und vielleicht sogar nochmal dieses Wort erinnern auch nochmal auf uns wirken lassen und uns auch nochmal klar machen, an was erinnern. Im Endeffekt wurden wir mit der Metta-Sutta darauf hingewiesen, wem klar geworden, dass der Frieden des Herzens Sinn und Zweck seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Wem klar geworden, dass der Frieden des Herzens erinnern, an unseren Herzensfrieden erinnern. Ich habe ja davon gesprochen, ja, ganz am Anfang. Unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht, ist Liebe, ist Frieden. Durch hinzugekommene Trübungen ist dieser ursprüngliche Zustand verdeckt. Ja. Drum vor allem sich daran erinnern. Und wenn wir da in Kontakt kommen und uns daran erinnern, dann kann es eigentlich nicht mehr sein, dass wir irgendwie ungut unterwegs sind, dass wir eine negative Gesinnung haben, dass wir anderen Wesen mit Argwohn, mit Ärger, mit Missgunst, mit Neid gegenübertreten, sondern wenn wir unser Herz entfaltet haben, dann wird eine logische Folge davon sein, dass wir liebevoll sind. Ja. Und da habe ich nochmal Uschi, magst du auch einen Schluck trinken? Fürsorge. Mir tut es auch gut. Damit wir uns gut erinnern können, brauchen wir immer Hilfsmittel, brauchen wir so Gedankenstützen. Und ich habe mir da zur Erinnerung ein Hilfsmittel ausgedacht. Und dieses Hilfsmittel heißt SMS. Ihr kennt es alle, SMS, ja? Short Message Service heißt es, glaube ich. Ja? Ich weiß nicht, ob es heute noch so populär ist, es ändert sich ja alles unglaublich schnell. Es war mal eine Zeit lang, vielleicht ist es auch heute noch, wird es noch verwendet, ich habe keine Ahnung. Aber das ist eben ein Begriff, eine SMS verschicken, eine SMS empfangen. Und hier haben wir diese SMS nochmal als Erinnerungsstütze für eine Haltung, die wir, an die wir uns immer wieder erinnern sollen. Ja. Das erste S ist der erste Buchstabe von Sila. Sila heißt im Pali Ethik, könnte man vielleicht übersetzen. M ist klar, M ist Metta und S ist Sati. Sati, die Achtsamkeit. Ethik, Tugend, Liebe, Achtsamkeit. Wenn wir diese drei Komponenten in unser Leben integrieren, wenn wir die in unser Leben bringen, dann können wir davon ausgehen, dass das Leben sich auf eine Art und Weise gestalten wird, wie wir es uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können. Wie wir es uns nur vielleicht erträumen würden. Das Karma-Gesetz. Wie du in den Wald hineinschreist, so kommt es zurück. Auch nochmal kurz erwähnt, diese Gesetzmäßigkeit von unseren Gedanken. Passt auf eure Gedanken auf, denn sie werden zu Worten. Passt auf eure Worte auf, denn sie werden zu Handlungen. Passt auf eure Handlungen auf, denn sie werden zu Gewohnheiten. Passt auf eure Gewohnheiten auf, denn sie werden zu eurem Charakter. Passt auf euren Charakter auf, denn sie werden zu eurem Schicksal. Es wird euer Leben sein. Drum passt auf eure Gesinnung auf. Also da nochmal. Und wenn wir die rechte Gesinnung praktizieren, dann kann nur Gutes auf uns zurückkommen. Es ist ein Naturgesetz, es ist ein Lebensgesetz. Es kann nicht anders sein. Drum, wenn man vielleicht nicht ganz zufrieden ist mit seiner Lebenssituation, dann immer wieder daran erinnern an diese rechte Gesinnung, immer wieder daran erinnern an dieses SMS, Sila, Metta, Sati. Sila haben wir in diesem Kurs nicht ausführlich besprochen oder nur kurz erwähnt, aber wir haben es geübt. Wir haben es geübt, jedes Mal, wenn ihr in den Wald gegangen seid oder vorher schon, habt ihr natürlich eine entsprechende Haltung eingenommen. Auch Metta und auch Sati, Achtsamkeit. Alle drei spielen ja ineinander über, alle drei sind miteinander vermengt. Wenn man nicht achtsam ist, kann man auch nicht wirklich Sila praktizieren und kann auch nicht wirklich das Herz entfalten. Und wenn man nicht ein liebesvolles Herz hat, wie will man achtsam sein? Ja. Vielleicht achtsam, wie ich schon mal erwähnt hatte, man kann auch achtsam sein und dann vielleicht nicht die Tugend mit reinbringen und dann achtsam ein Safe knacken. Also so, das war das Beispiel, das ich gegeben habe. Das ist natürlich nicht die Achtsamkeit, die uns zu einem neuen Leben führt oder zu einem Leben führt, wo nur das Gute auf uns zukommt. Also das muss schon alles miteinander verbunden sein. Ja. Sila heißt für mich immer im Einklang mit dem Leben sein. Ja. Das ist so ein Richtschnur für Sila. Klar, der Buddha hat da 5 Übungsempfehlungen gegeben oder an einer Stelle hat er es die 5 großen Gaben auch genannt. Das ist auch eine interessante Perspektive, die 5 großen Gaben, wo wir zum Beispiel anderen Wesen, anderen Menschen die Gabe der Gewaltfreiheit schenken. Und indem wir anderen Menschen die Gabe der Gewaltfreiheit schenken, werden sie in einer Atmosphäre sein, wo sie keine Angst haben brauchen. Indem wir sozusagen Angstfreiheit schenken, werden diese Wesen, diese Menschen in einem angstfreien Zustand sein und sie werden sich dann angstfrei verhalten und dieses Angstfrei wird auf uns zurückgespiegelt werden. Also das ist auch wieder ein Naturgesetz. Wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es zurück. Ursache und Wirkung. Das Karma-Gesetz. Und hier hat es der Buddha in Bezug auf die Tugendregeln hat er die 5 großen Gaben genannt. Auch wieder interessant, diese Gebefreudigkeit, dieses Geben, das immer wieder in allen Bereichen zum Tragen kommt. Da haben wir natürlich auch drüber gesprochen in der liebenden Güte-Lehrrede, eben diese Gewaltfreiheit auch zu kultivieren. Und dann auch das Nächste, was in den Tugendregeln da ist, eben einmal unserem Begehren, unserer Gier entgegenzuwirken. Großzügigkeit zu praktizieren, Gebefreudigkeit zu praktizieren als Gegenmittel. Ja. Dann auch authentisch sein, ehrlich sein, wahrhaftig sein, zuverlässig sein. Und dann auch eine Rede zu verwenden, die eben darauf ausgerichtet ist, das Gemeinsame zu kultivieren und nicht das Separierende zu kultivieren. Eine Rede, die sanft und freundlich und liebevoll ist, sodass sie gut entgegengenommen werden kann und nicht mit harten Worten anderen begegnen oder sich mit aller Gewalt durchsetzen zu wollen. Und da vielleicht auch nochmal in dem Bezug, auch uns vielleicht für eine Kommunikation zu öffnen, die vielleicht noch ein bisschen ungewohnt ist für uns, aber die uns mit entsprechender Übung durchaus offen steht. Und zwar zum Beispiel in Bezug auf die Natur. Ihr habt ja das auch geübt, mit Bäumen mal in einen neuen Austausch zu gehen. Also ja, ich brauche das jetzt nicht wiederholen, ihr könnt euch daran erinnern. Da eben einmal so in eine Haltung zu gehen, ich lausche den Bäumen und ich antworte auf das, was ich da empfange. Oder das kann man auch ausdehnen, ich lausche auch dem Leben. Oder es kann man ausdehnen, ich lausche auch meinem Körper. Auch, denke ich, ein Thema, wo wir eine neue Art der Kommunikation auch lernen können. Der Körper, der auch so, den man oft so unachtsam, so lieblos, so unbewusst auch begegnen. Also, wo alles halt, der muss halt funktionieren irgendwie. Der ist ja da, um zu funktionieren, ja. Und da haben wir auch einige Übungen gemacht, Metascan und auch bei den Hineinführungen. Also vielleicht hat euch da auch das eine oder andere angesprochen. Oder dieses Mantra, das ich reingebracht habe, offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt, mit da immer wieder dem Körper zu begegnen und durchzugehen. Ja, und da war ja dann auch, das kommt jetzt gerade nochmal hoch, bei der Metapraxis. Da war ja auch so eine Empfehlung, versucht für euch ein eigenes Mantra zu entfalten. Ich denke, das ist auch etwas, was ihr mit nach Hause nehmen könnt. Weil oft ist es so, dass wir vielleicht kurz einen Moment innehalten und dann nicht genau wissen, wo soll ich jetzt meinen Geist hinrichten und was soll ich jetzt denken und so. Und dann ist natürlich total schön, wenn man ein Mantra zur Verfügung hat und dieses Mantra rezitieren kann. Und dann muss man da nicht überlegen, ob das jetzt heilsam oder unheilsam ist, sondern wir wissen, das ist was sehr, sehr Heilsames, was wir da machen. Das ist Metapraxis. Ja, und die Achtsamkeit, natürlich wird das Leben einfacher, wenn wir achtsam durchs Leben gehen. Ja, das haben wir wahrscheinlich hier schon mitbekommen. Und ja, Achtsamkeit, manchmal habe ich auch das Gefühl, Achtsamkeit bedeutet auch ein bisschen vom Tempo runterzukommen, ein bisschen mehr da zu sein, ja. Ein bisschen zu entspannen auch und ein bisschen, ja. Also merkt euch vielleicht auch, ja, diesen Begriff SMS. Ja, dann natürlich ein wichtiger Bestandteil für die Praxis zu Hause wird die Meditation sein. Wir haben verschiedene Formen der Meditation kennengelernt. Wir haben die Metapraxis kennengelernt. Wir haben die Stück-für-Stück-Methode oder die, besser gesagt, Metascan kennengelernt, durch den Körper durchzugehen. Und wir haben die Atembetrachtung kennengelernt. Ja, es ist oft die Frage, was soll ich zu Hause praktizieren? Ja. Bei der formellen Praxis. Bei der informellen Praxis oder wenn wir nicht auf dem Kissen sitzen, haben wir natürlich die Metta-Sutta und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, als Hauptanweisung, SMS als Hauptanweisung, um so vielleicht auch im Alltag auch eine gute Möglichkeit zu haben, so intensiv zu praktizieren. Aber jetzt in der formellen Praxis. Natürlich ist es unterschiedlich. Nach einem Meditationskurs wird es wahrscheinlich so sein, dass wir sehr motiviert sind und vielleicht sogar, ja, also ich werde jetzt zu Hause zweimal mindestens am Tag eine Stunde meditieren, ist ja auch hier gegangen oder dreiviertel Stunde zumindest, ist ja auch hier gegangen, das geht doch auch zu Hause. Oder hier haben wir ja noch viel öfter meditiert, ich werde zu Hause auch jetzt nicht nur zweimal am Tag meditieren, sondern ich bin ja auch schon im Ruhestand, da habe ich ja auch Zeit, da kann ich ja dreimal, viermal am Tag meditieren. Oder am Wochenende habe ich wirklich auch mal mehr Zeit, da kann ich intensiver praktizieren. Es ist schön, wenn man sich so einen Vorsatz nimmt, aber es ist dann nicht so schön, wenn der Vorsatz dann nicht beibehalten wird. Ja, wenn das dann so mit der Zeit so weniger und weniger wird und dann irgendwann dann vielleicht nur noch einmal am Tag 20 Minuten übrig bleibt und dann, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, dann vielleicht auch noch mal eine Situation oder ist gerade so viel los und ich habe zu wenig Schlaf und dann bleibt von den 20 Minuten auch nichts mehr übrig. Also versucht da so ein bisschen realistisch zu sein. Euch, es kommt gerade so der Gedanke, euch ein Geschenk auch zu machen. Ein Geschenk, das ihr jeden Tag empfangen könnt. Ja. So, vielleicht so mit so einer Haltung auch die Meditation zu praktizieren. Und Es ist wirklich das größte Geschenk, das wir bekommen können, die Meditation. Uns da vielleicht auch nochmal bewusst machen und vielleicht auch, wenn wir uns vorgenommen haben, neue Prioritäten zu setzen, zu sagen, Mensch, das ist doch der Weg, das ist doch das Element, das ist doch die Praxis, das ist doch das Mittel, wo ich am allerglücklichsten werden kann, wo ich meinen Geist am allerbesten trainieren kann, wo ich mein Herz am allerbesten entfalten kann. Ja, ich möchte natürlich, möchte ich dieses Geschenk, das ich jetzt vom Buddha bekommen habe, das ich vom Leben bekommen habe, natürlich möchte ich diesem Geschenk möglichst viel Raum geben. Und dann eben aber auch zu schauen, wir haben alle, ich weiß, wir haben, oder die meisten von uns, haben Verpflichtungen. Wir müssen unseren Lebensunterhalt bestreiten, wir müssen mit den Menschen, mit denen wir zusammen leben, müssen wir auch Zeit verbringen. Wir haben vielleicht dieses oder jenes Ehrenamt oder dies oder jenes Hobby und so weiter. Und alles soll irgendwo Platz haben. Und dann soll die Meditationspraxis noch irgendwie da irgendwie reingewurstelt werden. Wär vielleicht auch einmal eine Möglichkeit zu sagen, ja, das ist das Wichtigste in meinem Leben und das ist die Meditationspraxis und der gebe ich so und so viel Zeit und dann das andere drumherum zu bauen. Ja. Wie kann ich da meine Verpflichtungen noch unterbringen? Oder wie kann ich da meine Begegnungen mit anderen Menschen noch unterbringen, wenn ich das habe? Das steht und da rüttle ich nicht dran. Also das wäre auch einmal eine Möglichkeit, sich vielleicht ein bisschen einen neuen Tagesplan zu schaffen. Aber der spirituelle Weg ist ein sehr, sehr individueller Weg und wir und ein, vor allem auch ein selbstverantwortlicher Weg. Und wir müssen für uns schauen. Und da kann uns niemand dabei helfen. Ja, wobei ich, ganz so ist es nicht. Aber hauptsächlich müssen wir für uns diese Entscheidungen treffen und die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und schaut da für euch selber, was gut möglich ist. Ich habe es gerade gesagt, wir müssen vor allem alleine damit zurechtkommen. Das ist natürlich etwas total Wertvolles und Schönes, wenn wir in unserem Leben einen Kalyanamitta oder eine Kalyanamitta haben. Das ist so ein Begriff, den der Buddha einmal formuliert hat, wo Ananda, sein Aufwärter, zu ihm gekommen ist mit einer tiefen Einsicht. Und er wollte ja nicht nur vom Buddha auch hören, sondern er wollte auch einmal dem Buddha erzählen, was er alles auch schon erkannt hat. Und er kam eben eines Tages zum Buddha und hat gesagt, Ehrwürdige, ich habe eine tiefe Einsicht bekommen. Ein Kalyanamitta, ein edler Freund oder eine edle Freundin, ist der halbe spirituelle Weg. Also das ist ja schon eine, würde man sagen, eine sehr, sehr kraftvolle Aussage. Und wenn wir so jemanden haben, mit dem wir diesen Weg gehen können, der mit uns auf dem Weg ist, dann ist es ein ganz, ganz großes Geschenk. Also es wäre schon ein großes Geschenk, wenn es der halbe spirituelle Weg wäre. Ja. Aber der Buddha sagt dann zueinander, und das ist immer so eine Stelle, wo ich mir immer den Buddha so vorstelle, so erhaben wir, dann der Ananda ist ihm so gegenüber und der Buddha ist so da. Und dann sagt er mit seiner weisen Stimme, Ananda, sage das nicht. Ein Kalyanamitta ist der ganze spirituelle Weg. Das ist so tiefgehend, immer dieser Ausdruck, ein Kalyanamitta ist der ganze spirituelle Weg. Und dann sagt er natürlich zueinander, dass er für ihn ein Kalyanamitta ist. Ananda, wenn du dich mir vollkommen anvertraust, wenn du dich mir vollkommen hingibst, dann wirst du ohne Hass, Gier und Verblendung sein. Dann wirst du frei sein. Das ist wieder diese Praxis, die wir nächstes Jahr im Osterkurs praktizieren wollen, diese Anusati-Praxis, dieses Bhakti-Yoga, diese Herzenspraxis, wo wir uns an ein heiles Energiefeld hingeben können. Ja. Und wenn wir so ein heiles Energiefeld haben, ist das auch ein total großes Geschenk und das ist auch nochmal so eine Inspiration an euch. Schaut, zu wem ihr da eine gute Herzensverbindung habt. wo ihr berührt seid. Vielleicht ist es der Buddha. Vielleicht ist es, wenn ihr im Katholischen aufgewachsen seid, vielleicht ist es der Jesus oder die Maria oder Maria Magdalena. Ist so in der letzten Zeit populär geworden. Maria Magdalena, auch eine ganz besondere Figur. Vielleicht ist es die Kuan Yin, für die ihr euch öffnen könnt. Natürlich, bei mir ist es Ayakema auch. Also es ist ganz klar, wo ich mich immer wieder ausrichte und immer wieder versuche, dieses heile Energiefeld zu spüren und natürlich dann auch äußerst beglückt bin, wenn sozusagen diese Liebe, die ich dann versuche auszustrahlen und durch dieses Ausstrahlen und mich öffnen, dann auch in eine empfängliche Haltung komme und wo dann das tatsächlich dann zurückwirkt. Und das ist dann schon auch eine sehr, sehr intensive Praxis, oder wenn man sich wirklich für das Buddha-Feld, für die Buddha-Natur, für die Buddha-Kraft öffnet. Also das ist ja etwas, was wenn man diesen Weg geht, eigentlich fast ein bisschen von alleine kommen sollte. Man hat jetzt das Dhamma gehört, man hat die vier edlen Wahrheiten gehört, man hat eine Werkzeug an die Hand bekommen, wo man sagt, das ist unglaublich, dass ich dieses Geschenk in meinem Leben bekommen habe. Und der Buddha hat vor über 2.500 Jahren hat er dieses Geschenk gegeben. Und die Sangha der Erleuchteten in dem Fall hat dieses Geschenk weitergegeben. Man könnte vielleicht auch noch mehr das so ausdrücken, der Buddha hat das Tor zur Erleuchtung hat er aufgestoßen, hat er zugänglich gemacht und hat seine eigene Erfahrung, wie er das gemacht hat, hat er weitergegeben. Und das ist dann überliefert worden. Und so ist es in der jetzigen Zeit angekommen. Und dieses Tor zur Erleuchtung steht immer noch offen. Ist immer noch aufgehalten worden. Und wir haben immer noch diese Möglichkeit, durch dieses Tor hindurchzuschreiten. Und allein das zu wissen oder sich das bewusst zu machen, ist ja schon ein Grund, tiefe, 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 tiefe Dankbarkeit für den Buddha zu haben. Und sich für den Buddha zu öffnen und nicht nur zu denken, ja, das war eine historische Figur vor über 2.500 Jahren, sondern der Buddha ist immer noch da. Der ist immer noch da. Das ist unser lineares Zeitdenken, wo man weiß aus der Quantenphysik inzwischen auch, aber aus allen spirituellen Traditionen, dass dieses lineare Zeitdenken ganz einfach ein Konzept ist, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Alles ist immer da, alles ist immer vorhanden, so dass auch die Buddha-Kraft nicht vor 2.500 Jahren, wo er gestorben ist, weg war, sondern die ist immer noch da, sonst gäbe es auch kein Buddha-Haus. Wie könnte es ein Buddha-Haus geben, wenn diese Buddha-Kraft nicht noch da wäre? Und wir können uns ja auch, da haben wir ein paar Mantren gesungen, uns für diesen inneren Guru oder für dieses innere Licht, für diesen inneren Lehrer, können wir uns ja immer auch öffnen. Oder anders ausgedrückt, wir haben die Buddha-Natur ja in unserem Herzen sitzen. Ja, wenn man so jemand an seiner Seite hat, vielleicht jetzt in dem Fall, wenn man eine Person an seiner Seite hat, die wie wir am Üben ist, auch das ist ein ganz großes Geschenk, so eine Person im Leben zu haben, die uns immer wieder vielleicht auch daran erinnert, um was geht's denn, die immer wieder vielleicht auch mit uns meditiert, die immer wieder uns auch vielleicht ermuntert oder auffordert, wieder in einen Meditationskurs zu gehen oder was auch immer. Das ist ein Kalyanamitta. Sangha, wenn ihr habt, irgendwo, wo ihr hingehen könnt, wenn in eurer Stadt, in eurer Ortschaft eine Sangha da ist, ist natürlich ein großes Geschenk, wenn ihr in einer Stadt wohnt, wo ein Stadtzentrum vorhanden ist, großes Geschenk. Wenn ihr keine Gemeinschaft habt, keine Sangha habt und ihr kennt ein, zwei Leute in eurer Stadt, in eurem Dorf, wo ihr wisst, die sind offen für Meditation, dann sprecht doch die an und gründet eine Sangha. Und Ayakema hat immer gesagt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann ist eine Sangha vorhanden. Da ist eine Gemeinschaft da. Jesus hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn zwei Menschen sich in meinem Namen treffen, bin ich mitten unter ihnen. Ja, das ist auch total schön ausgedrückt. Dann ist dieser, wenn zwei Menschen sich treffen, dann ist dieser Heilige Geist ist dabei. Also auch eine, vielleicht nochmal eine Möglichkeit, weil es ist, alleine auf dem Weg zu sein, niemanden zu kennen, ist eine große Herausforderung. Das darf, also wenn man da jemanden kennt, bitte macht sowas wie eine kleine Sangha und vielleicht, wenn es inspirierend ist und dadurch auch gute Ausstrahlung bekommt, vielleicht interessieren sich andere auch. Was macht ihr denn da? Ich habe gehört, ihr trefft euch da einmal in der Woche. Ja. Und dann kann man sich einmal in der Woche kann man sich einen Vortrag anhören oder einen halben Vortrag anhören. Man kann miteinander meditieren, man kann sich ein bisschen austauschen, wie ist es dir gegangen? Hast du die Metta-Sutta jetzt schon ein bisschen mehr verstanden oder tiefer praktiziert? Oder wie ist dir gegangen mit der rechten Gesinnung? Hast du die einigermaßen aufrechterhalten können? Oder was für Aspekte waren bei dir besonders da? Oder wie war es mit der Kontinuität? Oder wie war es mit der Konsequenz? Oder noch ein anderer Aspekt, wie war es mit dieser bedingungslosen Haltung, die ja auch in der Metta-Sutta da ist, dieses Bedingungslose auch. Das finde ich auch so genial, dass man nicht immer darüber nachdenkt, wer ist jetzt, in was für einem Moment ist es jetzt geeignet, dass ich mein Herz öffne und was für ein Moment ist nicht geeignet, was für ein Mensch ist geeignet oder was für eine Natursituation ist geeignet oder nicht geeignet. Es ist immer alles geeignet. Wir können immer das Herz öffnen. Wir können alles dafür verwenden, um zu üben. Wir können schöne äußere Natursituationen dafür verwenden, uns berühren zu lassen, unser Herz entfalten zu lassen. Wir können schwierige äußere Natursituationen, wo viel Missbrauch vielleicht stattgefunden hat, wir können die verwenden, um Mitgefühl zu praktizieren. Wir können die Vergebenspraxis praktizieren. Das ist auch etwas, was wir immer wieder machen können. Wir haben also immer wieder viele, viele Möglichkeiten in jeder Situation eigentlich, um zu üben. Ja. Man kann auch auf dem Weg zur Arbeit, also wenn man im Zug sitzt oder im Bus sitzt, nicht jetzt hat irgendwie alle sitzen da mit ihrem Handy oder früher, wo ich noch in Schule gefahren bin, waren alle immer mit der Zeitung da gesessen. Jetzt wahrscheinlich, so wie ich es ein bisschen mitbekommen habe, mit dem Handy. Und ja, man kann die Zeit ja auch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jetzt ins Handy reinschauen immer sinnlos ist, aber man kann es auch sinnvoll verbringen. Man kann sagen, okay, das ist eine super Übungsmöglichkeit. Ich habe eine halbe Stunde Zeit oder dreiviertel Stunde Zeit, sitze ich im Zug und kann zu all diesen Menschen, die sich im Zug befinden, kann ich liebende Güte ausstrahlen. Kann ich mir vorstellen, vielleicht wie schwierig vielleicht die Lebenssituation von dem einen oder anderen ist, weil so trauriges Gesicht, schmerzhaftes Gesicht, sehr ja, unglückliches Gesicht. Wahrscheinlich geht es dem nicht so gut oder ihr nicht so gut und Mitgefühl praktizieren. Also wir sehen, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, wie wir üben können. Und dann vielleicht nochmal zurück kurz zur Meditation. Was soll man jetzt praktizieren? Ja. Klar, wir könnten sagen, die Hauptpraxis ist für mich die Atembetrachtung, ja, dass ich die vielleicht aufrechterhalte und ein bisschen vertiefe. Andere haben vielleicht in dem Kurs festgestellt oder sowieso schon sind dann praktizierend. Mensch, durch den Körper durchgehen, das ist bei mir ganz einfach viel geeigneter und ich tue mich da leichter. Und gerade wenn der Geist vom Alltag so aktiv ist und so unruhig ist, dann werde ich dem eben erst einmal was auch ein bisschen zu tun geben. Ja. Vielleicht kann man auch so machen, dass man am Morgen, wenn man die Morgenmeditation macht, erst einmal mit liebender Güte-Meditation anfängt. Wie gesagt, es ist immer geeignet, dann Atembetrachtung macht. Und dann am Wochenende sich vielleicht vornimmt, am Wochenende einmal einmal oder zweimal auch durch den Körper durchzugehen. Das wäre zum Beispiel so ein Setting, das jeder hinbringen müsste. Ja. Wenn man zweimal am Tag meditiert, kann man sagen, am Morgen mache ich liebende Güte und Atembetrachtung und am Abend, wenn ich von der Arbeit heimkomme oder noch Kraft habe, mache ich liebende Güte und versuche nochmal durch den Körper durchzugehen. Man kann sich, wie gesagt, verschiedene Methoden runterladen. Es gibt unterschiedlich lange Metascans auch. Man kann von einer Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde kann man sich anhören, wenn es für einen leichter ist, dann dabei zu bleiben. Also verwendet alle Hilfsmittel, die ihr nur irgendwie bekommen könnt. Wir müssen uns die Praxis nicht zusätzlich schwer machen. Auch zu Hause nochmal sich eine Situation schaffen, wo ihr gern sitzt, wo ihr euch nicht immer wieder überlegen müsst, wo ist denn mein Meditationskissen, wo habe ich denn das wieder hingetan, sondern wo wir unsere schöne Ecke machen. Vielleicht habt ihr Wohnung, wo ihr sogar ein kleines Zimmer habt, wo ihr Meditationsraum machen könnt. Das wäre natürlich super. Und diesen Raum oder diese Ecke, abgeschirmt mit einem Paravent, gestaltet euch die richtig schön. Versucht auch nochmal in eurer Wohnung zu spüren, wo ist denn energetisch am geeignetsten? Wo fühle ich mich denn am wohlsten? Und da nicht vielleicht irgendwie den Schreibtisch hinzumachen, sondern zu sagen, das ist meine Priorität. Ich mache den Meditationsort da, wo ich mich am wohlsten fühle, sodass ich mich gern hinsetze und dass vielleicht energetisch auch eine gewisse Unterstützung an dem Ort auch da ist. Und dann eben, wie gesagt, schön gestalten. Kann man sich einen kleinen Altar gestalten, Buddha-Statue, Fotos, Blümchen, Räucherstäbchen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns das gestalten können. Also versucht auch da kreativ zu sein. Es sind alles wichtige Elemente. Bücher natürlich, immer wieder was zu lesen, kann sehr unterstützend sein, kann immer wieder inspirierend sein. Wir haben auch bei uns auf der Webseite, unter Inspiration ist es, haben wir auch verschiedene Bücher aufgelistet, die uns auch angesprochen haben, wo wir wissen, das sind wertvolle Bücher und die würden wir gern weiterempfehlen auch. Ja. Ich denke, das sind jetzt nochmal genügend Hilfsmittel gewesen, die ich nochmal in Erinnerung gebracht habe und wo ihr vielleicht das eine oder andere nochmal ganz gut nachvollziehen könnt. Und ja, fast vielleicht hier am Ende von dem Kurs nochmal einen Entschluss. So gut wie möglich diesen mittleren Pfad zu beschreiten. Vielleicht ein Element noch. Versucht auch so oft wie möglich in die Natur zu gehen. Es ist ganz einfach das hilfreichste und kraftvollste Element, das wir in unsere spirituelle Praxis mit reinnehmen können. Ja. Auch wenn ihr vielleicht nach der Arbeit erst einmal so noch aufgewühlt seid von eurem Arbeitsalltag, vielleicht geht ihr erst einmal in die Natur. Ja. 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht in einem Park bei euch in der Nähe, zu einem Baum, der euer Baum wird. Wir hatten diesmal auch festgestellt, und das war ganz interessant, dass diese Plätze, zu denen Tanja mit euch gegangen ist, zu denen wir jetzt schon seit einigen Kursen immer wieder einladen, hinzugehen, dass diese Plätze tatsächlich immer mehr zurückstrahlen auch, immer zugänglicher werden auch. Also so sich auch immer mehr erinnern, da kommen jetzt wieder die Meditierenden, ja, so. Durchaus auch so ein Bewusstsein da ist. Und wenn ihr zu einem Baum hingeht oder zu einer schönen Natursituation, zu einem Teich, zu einem Bach hingeht, dann wird mit der Zeit auch sowas entstehen. Ah, jetzt kommt mein Freund wieder. Ja. Schön, dass du wieder kommst. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Und dieser Austausch, von dem ich zuerst auch kurz gesprochen habe, diese neue Art der Kommunikation, die wird mit der Zeit viel selbstverständlicher. Ja. Okay. Wir müssen schauen, dass wir im Zeitplan bleiben. Und jetzt ist die Zeit, die Verdienste zu teilen. Und dann werden wir anschließend Imagine singen. Ja. Und dann hat Tanja noch ein paar Punkte. Oder hat man so abgesprungen? Oder die Reihenfolge?
Imagine, sodass Imagine dann einfach abschließt.
Okay. Dann machen wir jetzt das Teilen der Verdienste. Was immer ganz ein wichtiges Element ist am Ende von einem Meditationskurs, wo wir gleich wieder üben können, all die kleinen, vielleicht ich-bezogenen Tendenzen, denen entgegenzuwirken. Dieses, ja, meine Verdienste, mein spiritueller Weg, meine Praxis, dass wir gleich wieder praktizieren und das wieder verschenken, sodass da gar nicht gleich wieder falsche Tendenzen hochkommen. Ja. Und gleichzeitig aber auch trotzdem sich selber Anerkennung und Wertschätzung geben. Bitte noch einmal für ein paar Momente den Atem bewusst erleben. Und dann wollen wir uns an all die Verdienste, die wir uns in diesem Meditationskurs erworben haben, erinnern. Oder uns sie bewusst machen. All die vielen Meditationen, die wir gesessen sind und die wir gegangen sind. Unsere selbstlose Hilfe, mit der wir dazu beigetragen haben, dass dieser Meditationskurs gut funktionieren konnte. Unser Achtsamsein, wo wir versucht haben, auch dem Tag mit Achtung zu begegnen, mit Achtsamkeit zu begegnen, aber auch den Mitübenden auch mit Achtung zu begegnen, mit Respekt, mit Wertschätzung. Wir erinnern uns an all die Naturerlebnisse, an die Touren, in die Natur, wo wir versucht haben, unser Herz zu öffnen, in einen tieferen Kontakt, vor allem auch mit den Bäumen zu kommen, in einen liebevollen Austausch zu kommen, der auf Wertschätzung, Liebe und Verbundenheit aufgebaut ist. Wir erinnern uns an unser Schweigen, dass wir aufrechterhalten haben oder vielleicht fast aufrechterhalten haben, an das Pünktlichsein, das wir aufrechterhalten haben oder fast aufrechterhalten haben, an das Ersetzen, dass wir immer wieder versucht haben, diese rechte Gesinnung, diese rechte Haltung einzunehmen und an vieles, vieles mehr, wodurch wir uns große Verdienste erworben haben. Und wir teilen jetzt diese Verdienste zuerst mit all denjenigen, die mit uns geübt haben, sei es hier in dem Raum gewesen oder sei es mit denen, die zu Hause geübt haben. Wir teilen die Verdienste mit all unseren Lehrern und Lehrerinnen. Wir teilen die Verdienste mit unseren Eltern. Wir teilen die Verdienste mit unseren Verwandten. Wir teilen die Verdienste mit all unseren Freunden und Freundinnen. Wir teilen die Verdienste mit Bekannten, mit Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Wir teilen die Verdienste mit all den Tieren, die wir kennen. Wir teilen die Verdienste mit der Natur, die wir vielleicht neu kennengelernt haben. Wir teilen die Verdienste mit den schwierigen Menschen in unserem Leben, Menschen, die uns immer wieder auch herausfordern, Menschen, die immer wieder auch auf die Knöpfe bei uns kommen. Wir teilen die Verdienste mit den Devas, von denen sicher einige hier anwesend waren. Wir teilen die Verdienste mit Mutter Erde, die uns mit allem unterstützt, mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Wir teilen die Verdienste mit all den Menschen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Meditationskurs stattfinden konnte. Und wir teilen die Verdienste mit allen Wesen, die irgendeinen Nutzen davon haben könnten.